Ich bin nicht so der Typ, der das so gemocht hat, meinen Körper da überall reinzustellen, weil es ganz schön schmerzhaft sein kann. Also so ein Ringkampf, ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, das tut ganz schön weh. Ich hatte so ein wunderbares Bild, da wird es so deutlich, wie einer den Kopf von dem anderen Ringer so richtig nach unten drückt und er schreit vor Anstrengung oder auch vor Schmerz. Also Ringen kann ganz schön schmerzhaft sein. Aber was ist beim Ringen so besonders? Und das ist etwas, was zurzeit auch so eine Mode ist. Man geht nicht unbedingt mehr vielleicht ins Fitnessstudio, man fängt an, mit allen Körperteilen, die man hat, irgendwie sich zu bewegen. Es gibt sogar so einen Sport, wo Männer, es können nur Männer sein, Männer mit allen Vieren, so wie Affen, auf dem Boden rennen, damit sie alle ihre Körperpartien trainieren. Also ihr seht, ich mache das nicht. Aber es gibt so diesen neuen Trend, einen Ganzkörpersport zu machen. Und Ringen ist wirklich ein Ganzkörpersport. Also da wird jedes Gelenk, jeder Muskel, Arme, Beine, Nacken, Hüfte, da wird alles in Bewegung gesetzt. Und manchmal kracht es auch. Also der ganze Körper und der ganze Fuß, ich habe mich da ein bisschen informiert, gilt als Angriffsfläche. Und interessanterweise ist dieser Kampf nur 2 mal 3 Minuten. Aber die Kämpfer danach zu sehen, wie fertig sie sind, zeigt, was für Energie da frei wird. Dass zwei Körper aufeinander stoßen und manchmal halten sie sich gegenseitig so ungefähr für 2 Sekunden, damit sie neue Kraft schöpfen und dann geht es weiter. Und man versucht mit Schwingen und mit irgendwelchen anderen Tricks den anderen auf den Boden zu holen. Das Thema ist heute Ringen um Festigkeit im Glauben. Also es geht nicht um den Sport heute. Aber ich möchte das als Bild, ich möchte, dass wir das im Kopf haben. Als Bild gebrauchen. Ich werde dieses Bild auch immer wieder anspringen. Es geht um das Ringen, um Standhaftigkeit im Glauben, um Festigkeit. Und wie das Thema auch das schon sagt, es geht nicht um Ringen, um etwas, um mehr Geld oder um irgendwas anderes, sondern es geht um den Glauben. Aber was ist die Voraussetzung, damit wir um Glauben ringen können? Das ist der Glaube selber. Ich glaube, viele von hier sind schon seit der Geburt mit dem Glauben konfrontiert. Und wie mein Bruder es erzählt hat, man ist irgendwie so reingewachsen in das Ganze. Und viele haben nicht mal einen eigenen Schritt gemacht. Oder Jesus hat sie nicht mal berührt, würde ich mal behaupten, in den Gemeinden, in denen wir sind. Und manchmal wachsen wir in diese ganze Sache hinein und denken, wir sind ganz gute Menschen. Aber ich glaube, damit wir um Festigkeit im Glauben ringen, brauchen wir überhaupt erstmal Glauben. Wir brauchen Jesus Christus, der uns den Glauben schenkt. Dazu werden wir noch mehr kommen. Und wenn ich die Halbbrüder von Jesus sehe, gerade im Johannesevangelium wird es berichtet, Johannes 7, dass seine Halbbrüder selber an Jesus nicht geglaubt haben, obwohl er neben ihnen jeden Tag war, obwohl er Wunder und Zeichen getan hat, waren es selber die Halbbrüder, die nicht an ihn geglaubt haben. Jemand sagte mal, es ist möglich, täglich von Jesus zu hören, über ihn zu sprechen und ihn trotzdem nicht zu kennen. Es ist möglich, wöchentlich in die Gemeinde zu gehen, vielleicht sogar zur Bibelschule zu gehen und Jesus nicht zu kennen. Ich glaube fest daran, weil wir oft uns vielleicht einreden, dass wir etwas haben, was wir vielleicht nicht haben. Und ich möchte uns herausfordern, heute neu darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich? Was hat mir Christus geschenkt? Weil das ist eigentlich die Grundlage, worauf Paulus hier eingeht. Glaube ist eine Sache, die ich mir nicht erwerben kann, die ich mir nicht aneignen kann, die mir nicht in die Wiege gelegt wird, auch wenn die Eltern mir das beigebracht haben. Mit solch einem Glauben hatte Jesus auch schon ein Problem. Das ist ein Pseudoglaube, den die Pharisäer gelebt haben. Es heißt in Matthäus 23, Vers 25, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Also es ist möglich, nach außen scheinbar gut zu leben, aber innen drin dreckig und unrein zu sein. Nicht zu glauben. Und wisst ihr, ist die beste Botschaft, die wir vorhin gesungen haben. Christus ist an dieses Kreuz gegangen. Ich hatte echt gestern so eine Gänsehaut, als 600 Männer dieses Lied am Anfang geschmettert haben. Und wir hätten am liebsten aussetzen können und einfach nur zuhören können, wie diese tiefen Stimmen, dieses "In Christus ist mein ganzer Halt" singen. Und ich wünsche mir, dass das heute am Ende so irgendwie festgenagelt ist, dass Christus unser Halt ist. Dass wir bemüht sind, um diesen Halt zu ringen, darum zu ringen, fest an Christus zu bleiben. Denn er ist es, der das überhaupt möglich macht. Er ist es, der das überhaupt uns schenkt. Der Kolosserbrief, um den es heute gehen soll, ist ein, finde ich, besonderer Brief. Paulus schreibt hier in einer Art Rundbrief an die Gemeinde. Ich denke, ihr als Gemeinde habt es schon im ersten Kapitel durchgesprochen. Allgemein geht es um die Lehre von Christus. Es geht darum aber auch vor allem, dass Paulus davor warnt, dass ihr Lehren in der Gemeinde sich eingeschlichen haben. Und welche ihr Lehrer lag vor? Es war die Irrlehre, und man könnte sagen, es gab zwei Gruppierungen in der Gemeinde, zu einem der Gnostizismus und der Judaismus. Vereinfacht gesagt gab es Menschen, die behaupteten, dass wir Menschen unter der Gnade leben und deshalb leben können, wie wir wollen. Wir leben unter der Gnade, wir können leben, egal was kommt. Und auf der anderen Seite gab es den sogenannten Judaismus. Und der Judaismus sagt, dass Gottes Wohlwollen, Gottes Gnade durch eigene Werke gewonnen werden kann. Und ich glaube, wir könnten zum Gnostizismus noch viel mehr sagen, aber einfach so als Gegenüberstellung. Paulus stellt sich eigentlich in diesem Brief gegen diese beiden Lehrmeinungen. Und er versucht, ihnen zu zeigen, wer Christus ist und dass Christus über diesen Meinungen, über diesen Lehrmeinungen, über diesen Irrlehren steht. Nicht wir sind diejenigen, die gute Taten bewirken, sondern Christus in uns. Christus durch den und in ihm, durch ihn, Kolosser 1, Vers 16, fortfolgende Verse, alles gemacht wurde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Paulus liegt es also am Herzen, den Kolossern zu zeigen, Christus lebt in euch. Strebt nicht nach einer Erkenntnis von außen, sondern strebt nach der Erkenntnis, nach der Ausrichtung auf Christus. Und er sagt es in Vers 22 im ersten Kapitel so wunderbar, das Ziel Gottes ist, dass der Mensch unverklagbar vor ihm stehen kann. Dass wenn wir vor Gott stehen, Gott sagen kann, komm herein, du treuer Knecht. Paulus betont eigentlich hier die Stellung, die sich durch Jesus Christus, die Stellung zu Gott, die sich durch Jesus Christus verändert hat. Und er macht eine Bedingung, wenn ihr fest im Glauben bleibt. Und er geht aber hierbei auch mit gutem Vorbild voran. Dieser Text eigentlich, den wir heute kurz anschauen wollen, der fängt eigentlich schon ab Vers 28 im ersten Kapitel an. Da heißt es, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite, und jetzt kommt das Wort, dafür ringe ich gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Arbeiten, ringen, das waren die Worte, die er hier gebraucht. Und in Vers 1 geht er weiter und sagt, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und um die in Laodicea, obwohl er sie nicht kannte, obwohl sie ihn nicht kannten, um die in Laodicea, die mich von Angesicht nicht gesehen haben. Also Paulus betet für Menschen, die er kannte und für Menschen, die er nicht kannte. Sein Ziel war es und sein Wunsch war es, sich für die Gläubigen einzusetzen, für sie zu beten, für sie zu kämpfen. Und mein erster Punkt, den ich überschrieben habe unter dieses Thema Ringen um Festigkeit im Glauben, der erste Punkt heißt, Ringen bedeutet kämpfen. Wer nicht kämpft beim Ringen, der hat schon verloren. Ringen bedeutet kämpfen. Und das griechische Wort für Kampf in diesem Vers, in Vers 1, heißt eigentlich Ringkampf. Paulus spricht hier aus, es ist wie in einem Ringkampf. Ich stehe gegenüber einer Macht und ich ringe für euch, damit ihr im Glauben fest werdet. Das Wort, das griechische Wort kommt aus der gleichen Wurzel, kämpfen, ringen, kämpfen, beschreibt die erforderliche Mühe, um in einem Sportwettbewerb mithalten zu können. Entscheidend ist hier, und das war die Passion von Paulus, entscheidend ist hier festzustellen, dass Paulus selber bereit war, sich für die Mitmenschen, für seine Nachbarn, für seine Mitmenschen im Glauben einzusetzen. Und ich möchte dir eine ganz offene Frage stellen. Wie sehr interessiert dich das geistliche Leben deines Nachbarn gerade? Wie sehr interessiert es dich wirklich, wie es deinem Nächsten geht? Ist es wirklich dein Ziel, dem anderen unter die Arme zu greifen? Oder leben wir vielleicht, wie in der Gesellschaft es vorgelebt wird, in einem Individualismus, meiner, mich, mir? Was hier Paulus eigentlich tut, das ist so ermutigend. Das ist so ermutigend, dass er sich für die Menschen einsetzt, für die Christen einsetzt und sein Wunsch ist es, sich in einen Kampf zu begeben. Und ich glaube, davor schrecken wir oft zurück. Ringen bedeutet kämpfen und Gebet ist oft ein Kampf. den wir aufnehmen müssen. Ich stelle immer wieder fest, dass man sich schnell in der Gemeinde oder in der Familie über den einen oder anderen aufregen kann. Der ist mir zum Anschluss, der ist ein Problem. Aber sich mal hinzuknien und mal sich zu überwinden, für den anderen zu beten, das fällt mir auch schwer. Das fällt mir auch schwer. Jemand sagte mal, die Effektivität unseres Dienstes hängt in großem Maße von unseren privaten Gesprächen mit unserem Herrn ab. Und ich glaube, daran scheitert es oft. Ringen um Festigkeit im Glauben heißt zu beten. Und das ist oft ein Kampf. Paulus betete, das heißt in der Apostelgeschichte, betete Tag und Nacht für seine Mitgeschwister. Gebet ist ein Kampf. Aber Corrie ten Boom sagt es so ermutigend auch, der Teufel lacht oft, wenn wir arbeiten, aber er bebt, wenn wir beten. Der Teufel lacht oft, wenn wir arbeiten, wenn wir uns einsetzen, wenn wir uns vielleicht in Dienste hingeben. Er lacht, aber er bebt, wenn wir beten. Ich komme zu dem zweiten Vers, wo es weitergeht. Paulus kämpft für die Geschwister in Kolosser, die Kolosser und für die in Laodicea, und er sagt hier weiter, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, da habe ich überschrieben, Ringen lässt Muskeln wachsen. Ringen lässt Muskeln wachsen. Ich habe vorhin dieses Beispiel schon angesprochen, der Ringkampf oder das Ringen selber ist ein komplementärer Sport, da wird jeder Muskel angestrengt. Aber um was geht es eigentlich Paulus hier? Er sagt hier, ich wünsche mir, dass eure Herzen ermutigt werden. Dass eure Herzen ermutigt werden und dass ihr in Liebe zusammengeschlossen werdet. Dieses Wort, damit eure Herzen ermutigt werden, ist eigentlich, dass damit eure Herzen gefestigt werden. Wisst ihr, wenn Dinge kommen wie solche Irrlernen in einer Gemeinde oder vielleicht Probleme in einer Gemeinde, da ist es wichtig, einander zuzusprechen, hey, halte fest, lass uns zusammenhalten. Und das ist eigentlich die Aussage, die er hier tätigt. Lass uns zusammenhalten, lass uns auf das Wichtige konzentrieren. Auf Jesus Christus, in dem alle Erkenntnis des Geheimnisses Gottes liegt, des Vaters, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wisst ihr, ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde füllen, nur an diesen Versen. Weil hier Paulus eigentlich das Wichtigste anspricht. Alles, was euch trennt voneinander, das soll sich in dem Namen Jesus Christus wieder treffen. Seid ermutigt, euch zusammenzustecken, die Köpfe zusammenzustecken, in Liebe zusammengeschlossen zu werden. Was brauchten die Kolosser am meisten? Sie brauchten Ausrichtung. Sie brauchten den Weg zurück zum Ursprung. Die Erkenntnis Jesu Christi. Und das sind hier so Muskeln, die er anspricht. Wenn wir zusammengeschlossen sind, wenn wir gestärkt sind, wenn wir eine Einheit sind, dann sind wir zu einem Kampf gerüstet. Der dritte Muskel, den er hier anspricht, ist, das habe ich schon gerade gelesen, dass sie mit völliger Gewissheit und Erkenntnis für das Geheimnis Gottes gewonnen werden. Und ich finde interessant, dieser Begriff hier in Vers 3 oder in Vers 2, damit ihr völlige Gewissheit bekommt. Der wird nur dreimal in der Bibel gebraucht. Und an dieser Stelle hier. Paulus möchte, dass sie Gewissheit von dem erfahren, was sie eigentlich schon erlebt haben. Dass sie Gewissheit gewinnen von dem, was Jesus Christus ihnen eigentlich schon gegeben hat. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und ich finde es interessant, diese zwei Worte, die hier gebraucht, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das sind die zwei griechischen Worte, Sophia für Weisheit und Gnosis für Erkenntnis. Es ist nicht ohne Grund so von ihm ausgesprochen, denn Gnosis spricht davon, dass wir eine Wahrheit erkennen, dass wir eine Wahrheit intuitiv erkennen, und Sophia dagegen spricht, dass wir eine Wahrheit durch eine kluge Begründung, durch unseren Verstand auch erklären und fördern können. Also er fordert uns eigentlich heraus, darüber nachzudenken, wer Christus für uns geworden ist. Nicht nur, dass er uns den Glauben geschenkt hat, sondern zurück uns daran zu erinnern, was er uns gegeben hat. Denn in ihm sind alle Schätze, alle Weisheit verborgen. Und ich finde, eines der eindrücklichsten Verse in der Bibel zu diesem zu Gott, der alle Weisheit beinhaltet, ist Römer 11, Vers 33 bis 36. Da heißt es, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Das können wir nie im Leben. Das können wir nie im Leben. Aber er sagt hier weiter, hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer seiner Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und dafür setze ich mich ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Paulus geht hier mit gutem Vorbild voran. Haben wir diesen Wunsch in uns? Haben wir diesen Wunsch in uns, unserem Nächsten zu helfen, das zu entdecken, was uns Gott eigentlich schon längst anbietet? Ich möchte das mit einer Geschichte verdeutlichen. Ein gewisser Mr. Yates in Amerika besaß während der Wirtschaftskrise im letzten Jahrhundert große Ländereien. Er hatte eine große Schafzucht und wie es eine Weltwirtschaftskrise so mitbringt, hat er auch sehr stark darunter gelitten und es bestand die Gefahr, dass er sein ganzes Hab und Gut verliert, bis eines Tages einige wichtige Männer kamen und ihn angesprochen haben und sie sagten ihm, wir glauben, dass es auf ihrem Land ein großes Ölvorkommen gibt. Dürfen wir mit ihrer Genehmigung bohren? Dieser Mann hatte nichts zu verlieren und sagte, ja klar, ihr könnt loslegen. Und die Geschichte, ihr könnt es schon erahnen, ging so weiter, dass dieses Land eines der größten Ölvorkommen in Amerika während der damaligen Zeit war. Dieser Mann wurde von heute auf morgen zu einem Milliardär. Ich wünsche uns das nicht unbedingt, weil das nicht unbedingt das Ziel unseres Lebens ist. Aber ich möchte damit was verdeutlichen. Wir sitzen auf einem Erbe, wir sitzen auf einem großen Schatz, den wir oft ganz kümmerlich behandeln. Den wir oft ganz kümmerlich behandeln, wir als Christen. Gandhi selber war einer, der sagte, ihr Christen, ihr habt ein Erbe in eurer Hand. Das ist wie Dynamit, das die ganze Welt verändern könnte, zersprengen könnte. Und wir behandeln es oft so als Christen, als ob es normal wäre. Als ob es was Einfaches wäre. Nein, es ist etwas Besonderes, was uns Christus geschenkt hat. In ihm sind alle Reichtümer verborgen. Christus ist derjenige, der uns zu dem macht, wer wir sind. Der uns eine Zukunft gibt. In dem, der eigentlich ausreicht. Ich fand diese Geschichte so eindrücklich, als ein Mädchen in einer Kinderstunde, sie mussten Psalm 23 auswendig lernen. Und dieses Mädchen, das hatte einfach eine Schwierigkeit, Dinge auswendig zu lernen. Und sie kam dann dran in der Kinderstunde, sie sollte diesen Vers auswendig sagen, beziehungsweise es war andersrum, die Kinderstundenleiterin fragte sie, hat jemand Psalm 23 auswendig gelernt? Die Hand ging hoch und sie kam dran und sie fing an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und das ist genug. Und das fand ich so eindrücklich, dieses kindliche, der Herr ist mein Hirte, er ist meine Ausrichtung, er ist derjenige, der Festigkeit in meinem Glauben schenkt und das ist genug. Alles Weitere wird folgen, wenn wir erkennen, wenn wir zulassen, dass er mein Hirte wird. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ringen, der Ringkampf, er bringt Ergebnisse. Und das ist so ermutigend. Wenn wir uns für eine Sache einsetzen, wenn wir um eine Sache ringen, wenn wir uns heftig darum bemühen, Gott will uns belohnen. Da heißt es weiter in Vers 4, Paulus sagt hier, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend. Ringen um Festigkeit im Glauben bringt Ergebnisse. Paulus sagt hier, ich freue mich zu sehen, dass unter euch Ordnung und Festigkeit, Einheit zu sehen ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Paulus wusste ganz genau, was in dieser Gemeinde abging. Er wusste ganz genau, dass nicht alles stimmte. Aber er sah das Positive, was da war. Und es war eine Ausrichtung auf den Herrn. Es war Glauben da. Die Anfangsgründe, wie er sagt, die waren vorhanden. Wisst ihr, und es ist so wichtig, dass wir nicht nur mit einem erhobenen Zeigefinger uns zum Glauben motivieren. Unsere Kinder sagen, du musst so sein, damit du Gott gefällst, oder du musst dich dringend verändern. Natürlich wünschen wir uns das. Aber was hier Paulus tut, und das ist so wichtig, dass wir an einem Mut zu sprechen, das, was schon da ist, auf das hinzuweisen. Wir reden oft sehr begeistert. An dieser Stelle muss ich sagen, ich bin vor kurzem Vater geworden. Das ist eines der schönsten Dinge, die man erleben kann, so als Mensch, finde ich. Und ich habe festgestellt mit meiner Frau, wir reden oft so sehr oder sehr viel über Geburten. Wie ist die Geburt gelaufen, über das Neue, es pupst und es trinkt und es schläft wieder. Und wir sprechen sehr oft über diese Geburt, wie es war und wie es dann weitergeht. Aber ich habe festgestellt, dass wir sehr, sehr wenig als Christen darüber sprechen, wie unsere Wiedergeburt war und was es bei uns persönlich verändert hat. Und es war für mich, letzten Mittwoch hatten wir eine Bibelstunde bei uns, und es war für mich eine Lehre, als ein Bruder, der bei uns im Predigtdienst ist, als ich von ihm zum allerersten Mal sein Zeugnis gehört habe, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das hat mich echt fast schon beschämt, dass wir miteinander nicht reden. Dass wir nicht miteinander reden und uns fragen, wie war das eigentlich bei dir? Woher kommst du? Was macht dich zu dem, wer du bist? Und was Paulus eigentlich hier sagt, das, was wir angefangen habt, bleibt darin. Das Ringen bringt Ergebnisse. Lass uns viel mehr über die Geburt unseres Geistes sprechen. Das, was Jesus Christus in uns bewirkt hat. Und er ermutigt hier in Vers 6 und sagt, wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wie haben wir Christus angenommen? Durch Glauben. Wie leben wir in ihm? Durch Glauben. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wir haben Christus angenommen durch Glauben, und wir können auch nur durch Glauben mit ihm leben. Was heißt es nun, aus dem Glauben zu leben? Und da ist hilfreich, manchmal darüber nachzudenken, was Glaube nicht ist. Wir leben manchmal in einer Zeit, wo das Gefühl mehr das bestimmt, was die Wirklichkeit ist. Aber Glaube ist kein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Ich fand das interessant, mein Bruder hat unterwegs erzählt, er geht ins Fitnessstudio, und er sagt, das Fitnessstudio ist voll. Am Anfang des Jahres haben alle das Gefühl, ich muss mich verändern, ich muss was tun für meine Muskeln, und im März ist es dann angenehm, ins Fitnessstudio zu gehen, weil alle wieder aufgehört haben, oder die Hälfte zumindest. Manchmal haben wir ein Gefühl, wir müssen etwas machen, ja? Das treibt uns an. Aber Glaube ist kein Gefühl. Es kann manchmal vielleicht oben sein und manchmal auch unten sein. Aber Christus ist die standfeste Komponente dabei. Glaube ist kein Gefühl. Glaube geschieht nicht durch Verstand. Wir können schnell einverstanden sein, vielleicht mit einer Information, mit einer Aussage, mit einer Predigt. Wir können davon zehren, vielleicht sogar eine Woche, aber das ist nicht Glaube in sich selber. Im Glauben selbst liegt keine Kraft. Viel wichtiger ist das Objekt unseres Glaubens. Und wisst ihr, das ist der große Unterschied bei uns Christen. Wir glauben nicht an irgendetwas. Wir glauben nicht an irgendjemand. Wir glauben, und das sagt Paulus, an den Schöpfer dieser Welt. Durch ihn, in ihm und zu ihm alles geschaffen wurde. Auch du und ich. Ich will gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Ringen um Festigkeit im Glauben heißt zu kämpfen. Ringen bedeutet kämpfen. Ich fand das interessant heute Morgen. Ich habe das Thema dem Waldemar gesagt, meinem Freund, der da hinten sitzt, und der sagt, beim Ringkampf, diejenigen, die ringen, die werden auch an einer Sache erkannt. Die Ohren eines Ringers sind ganz abgebrannt. Also die haben oft nicht eingeklappte Ohren, sondern nach hinten geklappte Ohren, weil beim Ringkampf scheinbar die Ohren schön abgeschürft werden. Ich glaube, wenn du in den Ringkampf gehst, wenn du in den Kampf mit dem Widersacher gehst, es wird manchmal auch anstrengend sein und vielleicht manchmal auch wehtun. Aber Paulus ermutigt uns dazu, indem er selber vorangeht. Der zweite Punkt, Ringen lässt Muskeln wachsen. wenn wir als Einheit der Christen zusammenstehen, wenn wir zu dem stehen, was unsere Grundlage ist, und das ist das Wort und Jesus Christus, werden wir fest im Glauben stehen bleiben. Und als drittes, Ringen bringt Ergebnisse hervor. Es bringt Ergebnisse hervor, wenn wir uns daran erinnern, woher wir kommen, was uns eigentlich Christus geschenkt hat. Gott segne uns einfach im Bewegen dieser Gedanken durch die Woche hindurch. Gott segne euch als Gemeinde. Ich fühle mich mit euch verbunden. Und wir fühlen uns mit euch verbunden und dürfen jetzt auch euch weiter mit einigen Liedern dienen. Gott segne euch.